Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast. Wissenschaftsmagazin.
Übergewicht und was die Bakterien im menschlichen Darm damit zu tun haben. Alte Bahnhöfe, Brücken und Tunnels. Wie sich die Verkehrslandschaft Gotthard mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels verändern wird. Und Drohnen, wie sie dank modernster Anti-Crash-Technik den Luftraum hierzulande erobern sollen. Das und mehr erwartet Sie heute im Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Pascal Bieber. Wer zu viele Kilos mit sich herumschleppt, der isst zu viel und oder bewegt sich zu wenig. So weit, so altbekannt und so wahr. Doch auch die erbliche Veranlagung spielt eine gewichtige Rolle bei der Entstehung von Übergewicht. Und vermutlich auch die Darmflora, also die Billionen von Bakterien, die in unserem Darm leben. Jedenfalls verdichten sich die wissenschaftlichen Indizien dazu. Diese Woche stellen US-Forscher im Fachblatt Science die neueste Studie zum Thema vor. Odette Frey berichtet.
Sie heißen Clostridium symbiosum, Hominococcus torques oder Bacteroides cacae und leben in unserem Darm. Dort helfen sie bei der Verdauung, stellen Vitamine zur Verfügung und sorgen für unser Wohlbefinden. Doch nicht alle Darmbewohner tun uns gut. Gewisse Bakterien machen womöglich dick. Zu diesem Schluss kommt eine Forschungsgruppe um Jeffrey Gordon von der Washington University School of Medicine in St. Louis. Für Experten ist das gar nicht so erstaunlich. Gerhard Rogler, Gastroenterologe am Unispital Zürich, sagt:
Seit einigen Jahren weiß man, dass die Darmflora mehr mit dem Stoffwechsel zu tun hat, als wir noch vor 10 Jahren gedacht hätten.
Und davon ist auch das Körpergewicht betroffen. Den amerikanischen Forschern gelang der Nachweis mit einem raffinierten Experiment. Sie rekrutierten dicke und dünne Frauen. Dem Stuhl der Frauen entnahmen die Forscher Bakterien. Und diese Bakterien verabreichten sie dann Versuchsmäusen im Labor. Die Mäuse veränderten darauf in kürzester Zeit ihr Gewicht. Jene, die Bakterien von übergewichtigen Frauen erhalten hatten, nahmen zu. Die anderen Mäuse blieben dünn. Bisher war dieser Effekt nur für den Bakterienaustausch von Maus zu Maus bekannt, sagt Gerhard Rogler.
Es gibt schon länger Daten aus der Arbeitsgruppe von Jeff Gordon, wo sie von Mäusen die Bakterienflora auf dünne übertragen haben. Das war eigentlich der Start dieser ganzen Untersuchungen. Und dann zeigen konnten, dass die dünnen Mäuse an Gewicht zunehmen. Was jetzt dazu kommt, ist eben, dass man zeigt, dass sogar die Flora von Menschen, von eher übergewichtigen Menschen, wenn man die auf Mäuse überträgt, dass das dann auch zum Übergewicht neigt.
Das lässt vermuten, dass sich das Ganze beim Menschen sehr ähnlich abspielt wie bei der Maus. Heißt das also, man könnte übergewichtigen Menschen beim Abnehmen helfen, indem man ihre Darmflora austauscht? Also eine sogenannte Stuhltransplantation durchführt? Was etwas unappetitlich klingt, gibt es tatsächlich und wird seit einiger Zeit erfolgreich eingesetzt, um eine bestimmte Form von hartnäckigem Durchfall zu behandeln. Ein Durchfall, der nicht auf Medikamente anspricht. Dabei werden den Durchfallpatienten Darmbakterien von Angehörigen über eine Nasensonde direkt in den Dünndarm gespült. 9 von 10 Patienten können so geheilt werden, sagt Gerhard Rogler. Für eine breite Anwendung der Stuhltransplantation, also auch bei Übergewicht, sei es aber noch zu früh. Zuerst müsse nämlich geklärt werden, wie gut verträglich fremde Darmbakterien seien, etwa für das Immunsystem.
Die Daten, die wir bisher haben, sind noch viel zu vorläufig, um sagen zu können, wie fremd denn eine Darmflora sein darf, damit das Immunsystem damit nicht belastet wird.
Die Darmflora ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Bei der Geburt werden die Bakterien von der Mutter auf das Kind übertragen und je nach Lebensstil, den jemand pflegt, verändert sich dann das Ökosystem im Bauch. Die Ernährung spielt dabei eine wichtige Rolle. Und die amerikanischen Forscher und Jeffrey Gordon hoffen denn auch, dass sich über eine angepasste Ernährung, etwa viel Ballaststoffe, die Darmflora positiv beeinflussen und Übergewicht abbauen lasse. Der Gastroenterologe Gerhard Rogler warnt jedoch vor vorschnellen Darmflora-Diäten, auch wenn solche schon im Internet angepriesen würden.
Alle Empfehlungen, die da momentan kursieren, halte ich für viel zu verfrüht und für ganz gefährlich. Weil weil sie nur wieder Menschen auf irgendwelche Diäten fixieren, von denen wir gar nicht wissen, ob sie längerfristig irgendwie günstig sind.
Wie genau Bakterien uns dick machen und um welche Arten es sich handelt, ist noch unklar. Womöglich sind einige der Darmbewohner besser darin als andere, Nahrungsbestandteile, die für uns eigentlich unverdaubar sind, aufzuspalten. So, dass wir mehr Kalorien aus der gleichen Nahrungsmenge gewinnen. Was in früheren Zeiten ein Überlebensvorteil war, ist beim heutigen Überangebot an Essen ein Nachteil und kann die Gesundheit gefährden. Klar ist, die Schicksale von Mensch und Mikrobe sind enger miteinander verwoben als lange gedacht.
Das war ein Beitrag von Odette Frey. Ende 2016 oder vielleicht auch erst 2017 soll er eröffnet werden, der Gotthard-Basistunnel. Dieser längste Eisenbahntunnel der Welt wird den Zugverkehr durch den Gotthard massiv beschleunigen. Doch die heutige Eisenbahnstrecke mit ihren historischen Bahnhöfen, Tunnels und Brücken, die droht dann an Bedeutung zu verlieren. An einer Tagung in Altdorf diskutieren daher Fachleute aus dem In- und Ausland über die Zukunft dieser historisch gewachsenen Verkehrslandschaft. Was macht den Wert dieser Landschaft aus? Wie wird sie sich verändern? Wie soll sie sich verändern? Anita Vonmont ist diesen Fragen nachgegangen.
Der Gotthard. Für viele ist da bloß ein lästiges Hindernis auf dem Weg nach Italien. Doch der Gotthard ist mehr als das, viel mehr sogar, findet Kilian Elsasser. Der Historiker und Museumsgestalter hat die Tagung zur Zukunft der Verkehrslandschaft Gotthard organisiert. Der Gotthard, sagt er, das sei ein Stück Schweizer Identität.
Einerseits identifiziert sich die Schweiz über diese Alpenlandschaft, diese wilde Landschaft, die auch die Demokratie geprägt haben soll. Und andererseits ist es eine Industrielandschaft, also eine Transportmaschine, die Güter und Personen von Süden nach Norden und Norden nach Süden transportiert.
Diese Transportmaschine Gotthard hat die Schweiz zu einem wichtigen Transitland für halb Europa gemacht. Verschiedene historisch gewachsene Straßen und Schienen durchqueren heute dieses Alpenmassiv.
Die erste Ader im Mittelalter war der Saumpfad, also mit Maultieren ist man darüber marschiert. Dann 1830 kam die Fahrstraße, da konnte man in Fuhrwerken und Postkutschen über den Pass fahren. 1882 kam die Eisenbahn mit dem Tunnel von Göschen nach Airolo. Dann wurde die Straße wieder ausgebaut und dann 1980 wurde der Autobahntunnel auch wieder von Göschen nach Airolo eröffnet. Und jetzt 2016 kommt der Basistunnel, der den Berg Wien giert und mehr oder weniger gerade unten durchführt.
Auf dieser geraden Talstrecke werden die Züge im Basistunnel nicht nur schneller durch den Gotthard rollen, sondern auch mit doppelt so vielen Passagieren und Gütern wie heute. Der neue Tunnel zwischen Erstfeld und Biasca bringt also Schwung in den Bahnbetrieb am Fuß des Gotthards. Doch wie betriebsam wird es künftig weiter oben am Berg noch sein, auf der alten, heutigen Strecke? Grundsätzlich ist die Haltung der SBB klar. SBB-Sprecher Stefan Wehrle.
Die Bergstrecke über den Gotthard, die bleibt bestehen und ist für uns sehr wichtig.
Auch in Zukunft sollen Züge auf den alten Gotthardgeleisen herumkurven, um Berggemeinden wie Andermatt zu erschließen. Geplant, so der SBB-Sprecher, seien auch
zum Beispiel historische Fahrten neben dem Regelverkehr oder ein Angebot, das es heute schon gibt, der Wilhelm Tell Express.
Bisher sind das aber erst Absichtserklärungen. Wie attraktiv die alte Gotthardstrecke bleibt, ist offen. Doch eines zeichnet sich ab. Wenn mehr Züge durch den neuen Basistunnel fahren, wird der Verkehr am Berg zurückgehen. Das bringt zwar weniger Hektik und Abgase, doch es schmälert auch die Bedeutung der alten Verkehrslandschaft am Gotthard. Und das wäre schade, findet der Experte für Industriekultur Kilian Elsasser. Denn diese Landschaft sei wertvoll, vor allem natürlich wegen der über 100-jährigen Bahnlinie, eine Art gewachsenes Denkmal.
Die Gotthard-Bergstrecke war so ein Erfolg, dass die immer wieder erneuert, modernisiert, die Kapazität erhöht wurde. Das ist nicht, die hat man gebaut und dann ist es 500 Jahre so geblieben und dann stellt man sie unter Denkmalschutz, sondern es ist eigentlich ein Denkmal, das einen Prozess darstellt. Also diese Erneuerung, zuerst einspurig, dann doppelspurig, dann elektrifiziert, dann die Brücken neu gebaut, dann automatisiert. Das zeigt eigentlich den Erfolg dieser Alpentransversale.
Diese schweizerische Erfolgsgeschichte beschränkt sich nicht nur auf die Bahnlinie mit ihren Tunnels und weltbekannten Schlaufen um die Kirche von Wassen. Eine Folge des Eisenbahnbooms sind auch spektakuläre Brücken, historische Bahnhöfe, die Arbeiterhäuser von Erstfeld, ja sogar der Bundesratsbunker in Amsteg liegt am Gotthard, weil die Bahn diesen Berg zu einem strategisch wichtigen Ort werden ließ. Zugleich prägen am Gotthard andere Verkehrsbauten die Landschaft, die alte Tremola-Passstraße etwa, die mit ihren Serpentinen wie eine Schlange am Hang aussieht, oder
Säumerhäuser oder Wegkirchen oder Lawinenunterschlüpfe zwischen Amsteg und Gurtnellen. Einfach diese kleinen Bauten, die nicht spektakulär sind, aber die so eine Folge sind des Ausbaus dieser Verkehrslandschaft.
Diese Verkehrslandschaft am Gotthard sei einmalig. Sie verdiene in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Beachtung, finden Fachleute wie Kilian Elsasser. An der Fachtagung in Altdorf wird daher auch über eine mögliche UNESCO-Kandidatur der Gotthardlandschaft diskutiert. Breit lanciert ist diese Idee zwar noch nicht, doch das jetzige Symposium sei ein erster Schritt in diese Richtung. Es gehe um eine Neubewertung.
Was ich beim Gotthard eigentlich wichtig finde, er ist so ein bisschen ausgelutscht, den kennen wir und dann kommt wieder der Stau und es ist dreckig und viel Verkehr und lärmig. Und das Symposium soll wie auch eine Neugierde schaffen wieder. Das müssen wir kennen, das ist so wichtig für uns, das hat so viele spannende Aspekte. Das habe ich gar nicht gewusst. Das wäre eigentlich das Ziel dieses Symposiums.
Diesem Ziel sollen öffentliche Handlungsempfehlungen folgen. In die Verkehrslandschaft am Gotthard scheint also Bewegung zu kommen. Nicht nur im Tal beim Basistunnel, sondern auch weiter oben im Gebirge.
Anita Vonmont. Gleich geht es hier im Wissenschaftsmagazin um ausgeklügelte Anti-Crash-Technik für Drohnen. Zuerst aber zu den Meldungen der Woche mit Daniel Theiss.
Mit dem Flugzeugfliegen ist nicht das Gleiche wie mit dem Flugzeugfliegen. Zumindest was die Auswirkung auf die Umwelt betrifft. Eine neue Studie in der Zeitschrift Environmental Research Letters zeigt, dass es darauf ankommt, wo man fliegt. Den größten Unterschied haben die Forscher dabei zwischen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum festgestellt.
Es geht dabei um die Bildung von Ozonen der obersten Troposphäre, also in 9 bis 12 Kilometern Höhe auf Reisehöhe der Flugzeuge. Da wird aus den Stickoxiden der Flugzeugabgase zusammen mit Sonnenlicht Ozon gebildet, welches dort als Treibhausgas wirksam ist.
Ja, und diese Ozonbildung ist eben nicht überall gleich stark. Dies konnten die Autoren jetzt erstmals zeigen. Die saubere Luft über dem asiatisch-pazifischen Raum sorgt für eine bis zu 5-fach höhere Ozonproduktion im Vergleich zu Flügen in Europa.
Und just in dieser Region nehmen die Flugbewegungen am stärksten zu. Denn der südasiatische Raum ist ein großer Wachstumsmarkt.
Was uns krank macht. Viren können sowohl Tiere als auch Menschen befallen. Und einige Viren können von Tieren auf den Menschen überspringen. Aktuelle Beispiele haben klingende Namen wie Vogelgrippe und Schweinegrippe.
Tiere sind also ein riesiges Reservoir an möglicherweise krankmachenden Viren. Für eine aktuelle Studie im M-Bio, einer Mikrobiologie-Zeitschrift, haben Forscher den indischen Flughund als Virenreservoir genauer untersucht und bei ihm Spuren von 55 verschiedenen Viren gefunden.
Und diese Zahl haben sie dann hochgerechnet auf alle Säugetierarten und kamen auf eine erstaunliche Anzahl von 320.000 möglichen Viren in Säugetieren. Die Zahl klingt nach viel, aber bisher ging man davon aus, dass es Millionen sein könnten. Die internationale Forschungsgruppe spricht daher schon fast von einer überschaubaren Anzahl Viren.
Und dann noch das. Autobau. Die Fachhochschule für Wirtschaft im deutschen Bergisch Gladbach hat Patentanmeldungen untersucht.
Ja, eine interessante Studie. Autokonstrukteure liefern sich einen gegenseitigen Wettkampf. Und dieser ist ziemlich teuer. Es geht nämlich um die Suche nach Alternativen zum Verbrennungsmotor.
Da läuft ja zurzeit recht viel, vor allem Elektrofahrzeuge und Hybride, also die Kombination aus klassischem Verbrennungsmotor und Elektroantrieb, sind im Trend.
Und diese angemeldeten Patente zeigen nun, dass kaum mehr am Verbrennungsmotor geforscht wird. Bei Toyota zum Beispiel ist es am extremsten. Keine 10% der Patente auf Motoren und Antrieb sind noch für Verbrennungsmotoren.
Drohnen erobern den Himmel. Und zwar nicht nur bei Kriegseinsätzen, sondern auch hier in der Schweiz. Dabei sind sie technisch noch gar nicht wirklich ausgereift. Was nämlich noch nicht funktioniert, ist das Ausweichen in der Luft. Kommt den Drohnen ein anderes Flugzeug entgegen, besteht die Gefahr einer Kollision. Darum dürfen Drohnen heute in der Schweiz nur unter strenger Kontrolle im zivilen Luftraum fliegen. Das wollen verschiedene Firmen und Forschungsstellen jetzt ändern. Darunter auch die Arma Suisse, die für die Schweizer Armee Drohnen beschafft. Sie will die Drohnen mit Anti-Crash-Technik ausstatten. Hanna Wick war bei den ersten Tests dabei.
Wie eine Drohne sieht es nicht aus, das kleine Propellerflugzeug, das da auf dem Militärflughafen Emmen am Rand der Piste steht. Aber der Schein trügt. Die Maschine funktioniert wie eine echte Drohne. Das heißt, sie wird via Funk vom Boden aus gesteuert. Im Flugzeug sitzt zwar noch ein Pilot, aber nur zur Sicherheit. Die kleine Maschine ist vollgestopft mit Technik, innen und außen, sagt Roland Ledermann von der Arma Suisse.
Wenn Sie da vorne die Nase betrachten, dann sehen Sie so einen Unterbau mit einer Öffnung, die sehen wir jetzt als schwarz. Und hinter dieser Öffnung sind Kameras eingebaut. Und diese Kameras, die werden jetzt im Flug dann überprüft.
Der Motor startet und kurz darauf hebt das Flugzeug ab. Mit der ganzen Technik. Die Kameras sollen dem Operateur am Boden in Zukunft mehr Übersicht verschaffen. Bis jetzt haben Drohnenpiloten am Boden nämlich zu wenig Informationen darüber, wie der Himmel vor der Drohne aussieht. Und das kann gefährlich werden. Dann nämlich, wenn die Drohne einem anderen Flugzeug zu nahe kommt und nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann. Zu einem Crash mit einer Drohne ist es offiziell noch nie gekommen, aber es gibt mehrere Berichte von Piloten, die beinahe mit einer Drohne zusammengestoßen wären. So hat vor kurzem ein Alitalia-Pilot über New York plötzlich eine kleine Drohne entdeckt, extrem nahe an seinem Flugzeug. Solche Situationen sollten eigentlich nicht eintreten. In der Schweiz dürfen kleine Drohnen nur so weit fliegen, dass der Operateur sie vom Boden aus noch sehen kann. Und größere Drohnen müssen in der Regel von einem normalen Flugzeug oder Helikopter begleitet sein. Diese Regeln werden erst gelockert, wenn Drohnen gleich sicher sind wie bemannte Flugzeuge, sagt Urs Holderecker, Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt.
Eine Drohne kann nicht sehen oder auch nur ein Drohnenpilot kann nur in einem beschränkten Umfang sein Umfeld kontrollieren. Das heißt, anstelle der Augen des Piloten müsste deine Drohne über Sensoren verfügen.
Solche Sensoren können zum Beispiel Infrarotkameras sein oder Radargeräte. Die sind allerdings teuer, schwer und nicht so präzise, sagt Projektleiter Roland Ledermann. Darum habe man sich bei der Arma Suisse eben für optische Kameras entschieden.
Wenn ein Pilot im Flugzeug sitzt, was hat er? Er hat seine Augen. Und deshalb sind wir zu der Kamera gekommen.
Diese künstlichen Augen testen die Ingenieure jetzt am Himmel über Emmen. Sie lassen dazu vor der Drohne ein normales Flugzeug fliegen, und zwar auf einem genau vorbestimmten Kurs. Die Drohne fliegt hinterher und versucht, das Flugzeug mit ihren Kameras zu erfassen. Die Bilder laufen dann in einen Computer, der im Bauch der Drohne mitfliegt. Er analysiert die Bilder, sucht nach Hindernissen und schickt dann nur die wichtigsten Informationen zur Erde hinunter. Sonst würde die Funkverbindung überlastet. Der Operateur am Boden sieht also nur einen Teil der Information.
Er wird nicht einen Livestream oder einen Videostream dargestellt bekommen. Das kann man sich vorstellen, wie wenn man vielleicht schon einmal eine Radarkonsole von einer Skyguide gesehen hat, dass er so Blips auf seinem Bildschirm hat und aufgrund von diesen Informationen kann er dann mit seiner Drohne Ausweichmanöver steuern.
Der Operateur sieht also kleine Punkte auf seinem Bildschirm. Das sind die Hindernisse, denen er dann ausweichen soll. Darum geht es bei den ersten Tests der Arma Suisse. Später soll die Drohne dann sogar selbstständig ausweichen. Diese Ausweichmanöver zu programmieren ist allerdings kompliziert. Sie müssen den internationalen Regeln folgen, damit ein Pilot in einem Linienflugzeug ganz genau weiß, in welche Richtung eine entgegenkommende Drohne ausweichen wird, sagt Thomas Schwarz, Drohnenpilot bei der Arma Suisse.
Es geht darum, dass die Technologie es den Drohnen ermöglichen soll, partnerschaftlich im Luftraum reagieren zu können. Und dann geht das nebeneinander wunderbar.
Die Drohne als Partner im Luftraum. So sieht das die Arma Suisse und so sehen das auch viele andere Firmen rund um die Welt. Sie arbeiten mit Hochdruck an einem Anti-Crash-System für Drohnen. Die Europäische Verteidigungsagentur finanziert zum Beispiel das große Projekt MidCAS. Die Resultate sollen nächstes Jahr vorliegen. Bis dann will auch die Arma Swiss ihre ersten Resultate liefern. Das Ziel ist, dass die nächsten Schweizer Aufklärungsdrohnen schon mit der neuen Technik fliegen können. Es handelt sich um 6 neue Drohnen für Grenzschutz, Polizei und andere Überwachungsaufgaben. Stimmt das Parlament dem Kauf zu, dann könnten diese Drohnen schon Ende 2018 ausgeliefert werden. Bis dann sollte der Kollisionsschutz einsatzbereit sein. Das Militär ist also Pionier, wie so oft.
Wer hat die ersten Düsentriebwerke entwickelt beispielsweise? Die wurden auf militärischen Druck entwickelt. Und die Zivilluftfahrt dann nachgelagert hat das übernommen. Und bei den Drohnen sehen wir natürlich eine ähnliche Entwicklung. Also zurzeit sind Drohnen vor allem militärisch im Einsatz und sie werden jetzt auch zunehmend zivil genutzt.
Sagt Urs Holderegger vom Bundesamt für Zivilluftfahrt. Drohnen helfen zum Beispiel im Katastrophenschutz, bei der Kartografie oder der Verkehrsüberwachung. Neuerdings will die Polizei Drohnen auch nutzen, um Verkehrsunfälle zu analysieren. Drohnen sind also ein Wachstumsmarkt, nicht nur für das Militär. Und darum interessiert sich das Bundesamt für Zivilluftfahrt, kurz BATZL, für die Tests der Schweizer Armee. Das begrüßt die Arma Swiss. Roland Ledermann will die BATZL-Mitarbeiter sogar auf seinem Testflugzeug mitfliegen lassen.
Letztendlich wird es auch die Möglichkeit geben, wenn wir sagen, das System ist jetzt reif für eine Zulassung, dass Skyguide oder BATZL-Mitarbeiter selber schauen, ob sie einen entgegenkommenden Flugverkehr ändern sehen oder die Technik. Und das ist ja letztendlich das Kriterium.
Für die Ingenieure wäre es keine Überraschung, wenn die Technik am Ende sogar besser abschneiden würde als die menschlichen Piloten. Das sieht auch der Drohnenpilot Thomas Schwarz so.
Es ist natürlich schon so, die Fähigkeit des Menschen, andere Flugzeuge, Luftfahrzeuge zu erkennen, wird in der Regel maßlos überschätzt.
Und wenn die Drohnen sicherer sind als die Menschen, dann gibt es für die Behörden keinen Grund mehr, sie nicht in den zivilen Luftraum zu integrieren.
Die vollständige Integration von Drohnen in den zivilen Luftraum wird irgendeinmal Ende der 20er Jahre erfolgen.
Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Drohnen frei am Himmel herumfliegen dürfen.
Das war ein Beitrag von Hanna Wick. Und das war's für heute vom Wissenschaftsmagazin. Uns beschäftigten neben den Drohnen die Verkehrslandschaft Gotthard und die menschliche Darmflora und der Einfluss auf Übergewicht. Für die Sendung verantwortlich war Daniel Theiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Pascal Biebe.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.